Bereits als 9-Jähriger besaß er seine erste eigene Nähmaschine. Und mit 12 Jahren verkaufte er seinen ersten Entwurf. Heute zählt Guido Maria Kretschmer zu den bekanntesten und erfolgreichsten Modedesignern. Aber auch als TV-Entertainer ist er im deutschen Fernsehen seit Jahren eine feste Institution. Die kultige Styling-Show Shopping Queen ist dafür nur ein Beispiel. Nebenbei ist er auch noch Magazinmacher, Buchautor, Werbeikone oder er engagiert sich gesellschaftlich. Unter anderem gegen häusliche Gewalt oder für die Therapie von Krebspatienten. Guido hat mir im Gespräch verraten, in welchem Beruf ihn seine Mutter früher am liebsten gesehen hätte, wieso er es nicht verstehen kann, wenn schwule Prominente immer noch nicht offen zu ihrer Sexualität stehen und warum es ihm wichtig ist, sich selbst und seinen Körper immer wieder ganz bewusst zu spüren. Guido spricht über die große Liebe seines Lebens, seine neue Wahlheimat Hamburg, den Sexappeal von Ricky Martin und er verrät, warum er keine Angst davor hat, wenn er morgen wieder bei Null anfangen müsste. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Guido Maria Kretschmer.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Liebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Mein lieber Guido, großartig, dass ich dich heute in meiner Show begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo, mein lieber Alex.
Wie ist dein perfekter Start in den Morgen, in den Tag? Gibt's da irgendwie so?
Ich finde es immer schön, wenn ich als Erster wach werde. Das ist so ein bisschen, was ich am allerliebsten mag. Wenn ich schon wach bin und die anderen noch schlafen, die Hunde und Frank und so, das finde ich immer gut. Und ich mag, dass es entspannt ist, dass ich nicht in Zeitdruck bin. Deswegen stehe ich immer so früh auf. Und am perfekten Tag kann ich morgens schwimmen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich morgens gerne mache, dass ich morgens schwimme. Und dann habe ich so das Gefühl, wenn ich morgens geschwommen habe, dann habe ich so meinen Soll erfüllt, weil es das Einzige, was ich sportlich wirklich gerne mache, ist Schwimmen, erstaunlicherweise.
Und, aber es soll ja auch eine der gesündesten und besten Sportarten sein, ja, weil Ganzkörpertraining, du floatest, du schwebst, du entlastest deine Gelenke.
Ja, aber Knochen. Du müsstest, damit man auch was sieht, müsste ich es natürlich länger machen und intensiver. Ich bin eher so, ich schwimme und fühle mich frei und mache mir Gedanken.
Ja, gut, aber du, besser als gar nichts.
Und, du hast recht.
Du bist also demnach ein Early Bird, also richtig schon früh heißt bei dir 5:30, 6?
Ja, so 4:45, 5:30. Oh, also jetzt ein bisschen, jetzt sogar besser, weil ich jetzt nicht mehr so viel reise. Seitdem ich in Hamburg lebe, bin ich so ein bisschen mehr gesettelt. Aber ich bin, also ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ich mal bis 8 Uhr geschlafen habe. Also ich kann mich, also das ist Jahre vermutlich nicht her, aber weil ich so konditioniert bin, weil ich ja so viel reise und musste ja früher morgens um 8 Uhr drehfertig sein, oder wenn ich nach Hamburg musste, zweimal die Woche. Dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden, dann war um 4:45 der Fahrer da war ich aber echt nur eine letzte Minute, damit ich dann morgen pünktlich um 9 Uhr in Hamburg
aber
war.
Und
das war so mein Weg. Ja, das habe ich ja jahrelang gemacht. Also wirklich jahrelang.
Und du brauchst dann an dem noch auch nicht so lange, um in die Gänge zu kommen. Also bei mir ist es so, dass ich wirklich erstmal eine halbe Stunde so ein bisschen brauche, um überhaupt ansprechbar zu sein. Da sind ja die Menschen sehr verschieden. Du bist gleich voll on point.
Dann. Wenn ich einen Besen hätte, würde ich gleich schon fegen. Meine Freundin Katharina Thalbach sagt immer, Guido, morgens einen Besen. Ich bin fege sofort morgens. Ich mag gar keine Blätter auf dem Weg und so. Ich bin sofort morgens, wenn ich draußen bin im Sommer, also, muss ich mich behüten. Ich kann mich dann auch gut entspannen, aber ich bin schon derjenige, der... Ich bin auch kein Morgenmuffel oder sowas. Ich kenne das gar nicht, dass ich morgens denke, nee, ich bin eigentlich frei. Ich lebe im Verkehr ja oft auch morgens und mit Menschen. Das ist ja, viele sind ja so ein bisschen auf Krawall eigentlich. Und das kann ich...
Beneidenswert, mein Lieber. Das ist eine Sache, die ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr lernen werde. Ich bin eher so ein grumpy old man am Morgen.
Aber du siehst ja so gut aus, deswegen kannst du morgens
Lieber,
auch vielleicht drauf
Vor allem, weil ich jetzt hier gerade einen fetten Filter raufgeknallt habe, weil das Licht so unvorteilhaft ist. Ich denke mir, nein, das kann ich nicht dir zumuten. Brauchst du ein gesundes Frühstück oder bist du da auch einer, der sich auch mal was Ungesundes gönnt? Mal so ein schönes Marmeladenbrötchen oder hast du da auch so eine Disziplin, dass du sagst, nein, es gibt nur was ganz Leckeres, Gesundes?
Man sieht ja leider, dass ich kaue und runterschlucke und nicht so überlege. Aber im Moment, muss ich sagen, bin ich gar nicht in der Ernährung. Ich mache was ganz anderes. Ich bin jetzt ganz anderen Ernährungsding zu Hause. Und wenn ich mich einmal entschieden habe, zieht es ja straight durch. Noch normalerweise mache ich das immer im Winter, wenn es keiner sieht. Im Sommer schmeckt es mir dann wieder. Deswegen diesmal dachte ich, nein, ich mache jetzt wie Karl Lagerfeld 180 Tage, Guido halt mal durch. Und jetzt bin ich gerade, Ernährung ist für mich gar nicht so richtig wichtig. Also wenn ich einmal denke, jetzt ist vorbei, dann kann ich wirklich so an so einem Teller lecken, wo nichts drauf ist. Aber es ist, ich weiß genau, es schmeckt mir gut. Aber ich bin eigentlich so jemand, was ich mehr habe, ist, dass das, was drauf liegt, dass das hübsch aussieht. Also ich bin total der weiße servierten Frühstücker und ich hab's gern silber. Schön. Und ich bin da sehr, sehr.
Du zelebrierst das.
Pingelig, ja, ja. Man muss es denn immer sein. Aber ich habe eben, denk, oh, haben wir es gut. Also ich mag gern meine kleine Teekanne und ich lege mir das gern hin. Auch im Hotel sind die immer erstaunt, wenn die meine Tabletts abholen. Da sagen die immer, wie dieses Aufräumen. Auch im Flugzeug. Wenn ich im Flugzeug gegessen habe, dann habe ich das so wieder verpackt, dass das aussah wie unberührt. Weil ich das nicht mag, so abgefressene Tabletts. Dann macht die Butter wieder zu. Ich lege alles wieder mit Folie drauf, das Servierte drauf, Deckel drauf.
Ja, ja, dann bin ich sehr ordentlicher, penibler Mensch.
Das ist, was soll ich machen, ne? Lieber Guido, aufgegessen.
Braver Junge. Du bist auf wirklich vielen Feldern sehr erfolgreich unterwegs. Du bist natürlich als Haupt-USP Modedesigner, du bist Showmoderator, du bist Magazinmacher, du bist Werbeikone, du hast eigene Kollektionen auf dem Markt. Jetzt sind zwei neue Projekte auch kurz vor der Geburt, nämlich Guidos Deko Queen. Da kommt das Magazin und die gleichnamige Sendung auf Vox. Aber das ist ein Stichwort. Du hast ja auch noch deine weiteren Baustellen im positiven Sinne. Du bist halt unglaublich vielfältig unterwegs, da stelle ich mir manchmal die Frage, kannst du ungern Nein sagen, weil du es so unglaublich liebst, was du tust und haltst dir damit manchmal auch unbewusst dann zu viel auf und merkst manchmal, oh, jetzt habe ich ja dieses Projekt auch noch, ich müsste mich jetzt eigentlich klonen, weil das kann eigentlich ein normaler Mensch, der auch mal schlafen muss, gar nicht alles bewerkstelligen. Oder bist du da so gut organisiert inzwischen, dass du das alles hinbekommst?
Ja, ich habe ja Gott sei Dank auch eine kleine Armada, die mich organisiert, so ein bisschen Mama auch zu sehr für mich rennen. Aber ich bin, glaube ich, von Haus aus jemand, der so ein bisschen Ora et Labora. Ich bin wie so ein Mönch, bete und arbeite und legere, vielleicht noch lesen. Aber ich habe so einen festen Rhythmus und ich war immer darauf scharf gestellt, es zu machen. Das ist eins. Das andere ist, glaube ich, dass ich natürlich, und da hast du sicher ein bisschen recht, ich bin jemand, der sehr zuverlässig ist und der sich immer noch freut, dass ich überhaupt die Chance bekomme, weil ich komme aus einer Welt, wo das nicht normal war. Ich meine, als junger Designer, das ist ein großes Geschenk, was ich erleben darf. Ich meine, wenn ich überlege, all die Menschen, mit denen ich studiert habe, wir hatten vor kurzem so ein kleines Meeting und ich glaube, ich war der Einzige, der so exponiert war und dann hatten wir noch eine, die bei Zara irgendwie ganz gut zum Einsatz gekommen war, aber auch niemand wusste, wer sie war. Und von uns, von 10.000 ausgebildeten Designern, gibt es vielleicht drei, die man dann kennt. Da muss ich mal vorstellen, was das überhaupt für eine Chance ist. Und dieses, Wahnsinn, ich zähle es nur, dieses Grundgefühl, das ist für mich immer ein Geschenk. Und ich denke, was ist das schön, dass ich die Chance habe, dann Dinge neu zu machen. Wenn ich jetzt Angebote bekomme, dass ich vielleicht Schmuck, was ich mochte, jetzt habe ich auch das Glück, dass ich gut ausgebildet war in Spanien, dass wir viele zu Mode eben auch Schuhe machen konnte und auch Product Design gemacht habe. Und das finde ich dann schön. Und manchmal kommen ja auch Sachen, die, wo ich das auch für mich eine Herausforderung habe. Und weil es dann so ist, würde ich sagen, mache ich viel. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich wirklich 90% von den Angeboten ablehne. Also,
Ich könnte noch viel mehr sein.
Für Design, ich könnte für so viele Unternehmen Kooperationen machen, Werbungsdinger machen. Ich bin da eigentlich sehr picky und es sieht immer so aus, als wenn ich so viel mache. Es sieht aber auch daran, weil ich eine tägliche Sendung habe.
Das
man
ist
täglich,
so klar.
Wenn man täglich irgendwas macht, ich meine, du hast das ja auch lange genug, du weißt ja, wie das Daily-Ding geht.
Und wenn
du das machst, dann bist du bei den Leuten präsent. Die stellen sich natürlich nicht vor, dass man das nicht alles in einem Tag dreht, sondern ich habe schon einen festen Rhythmus. Aber ich mache viel und dann kommt der Tag, wo ich keinen Bock mehr habe und dann lasse ich es sein. Aber jetzt in Hamburg werde ich schon ein bisschen ruhiger, muss ich sagen.
Aber du bist dann ja wirklich ein Kraftquell. Also du hast scheinbar so eine Energie, dass dir das auch nie zu viel wird. Du hast ja gerade gesagt, das ist auch so eine Art Verpflichtung im positiven Sinne. Du sagst, ich habe jetzt diese große Chance. Ich bin einer von wenigen, der sich in diesem Feld so toll ausleben kann. Aber jeder Mensch hat ja auch Belastungsgrenzen. Und hast du da irgendwelche Tipps, wie du mit Kräften auch haushaltest? Also wie du das hinbekommst, dass das eben nicht zu viel wird? Weil Arbeit, gerade wenn sie Spaß macht, kann ja auch so einen Suchtfaktor auslösen, dass man dann gar nicht merkt, man geht jetzt an seine Grenzen und gönnt sich nicht die Pausen, die man braucht.
Ja, das stimmt, das muss man sagen. Aber eigentlich, das sage ich jetzt mal ein bisschen provokant schon fast, ich glaube, das ist eine Frage, das sagen meistens nur Menschen, die selber, denen man so ein bisschen im Laufen die Schuhe besohlen kann. Ich bin natürlich jemand, der fleißig ist. Und wenn man jemand wie ich eine Vision hat, ein Unternehmer ist und der weiß, was man will, dann ist das gar nicht die Frage. Also ich finde es toll, ich habe auch so eine ganz lethargische Freundin. Das ist jetzt auch nicht Lethargie, wenn man nichts macht, aber die ist wirklich so relaxed, wo ich immer sage, die immer zu mir, Darling, wie du das hinkriegst, sag ich, Julia, du musst hochkommen. Das ist es. Also die kann sich das
hoch.
Die sagt zu mir, oh, I'm mad. met my friends in Belgium. That was so stress. Guido, they spent the whole weekend. Dann denke ich mir, das mache ich wie zwischen Kartoffeln und Suppe. Also ich habe so ein Bild. Ich glaube, dass ich schon Kraft habe, wie alle Menschen das auch haben. Ich habe den Vorteil, dass ich so ein bisschen dieses sehr Geerdete habe, dass ich sehr am Boden bin, dass ich ein sehr glückliches Leben führe mit mir selbst. Vielleicht durch diese Freude an dem Job, an dem, dass ich auch sehe, dass ich gut lebe, dass ich in mir sehr visualisiert lebe, sagen wir mal. Also ich bin derjenige, der auch sich das Leben gut macht und seinen Garten und die Hunde und alles, was da ist, und ich kann sehr schnell disconnecten. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich immer denke, es gibt sowas wie so eine Lebensenergie, so eine ganz wichtige, die ist in so einem kleinen Kästchen. Die Inder nennen das Sankalpa. Das ist sozusagen das heilige Kästchen, der heilige Gral. Und der ist tief in mir drin, das hat jeder Mensch. Und ich glaube, es gibt Tage, wo ich erschöpft bin und viel arbeite und denke, noch einen Satz, dann drehe ich durch. Es gibt ja auch mal so Tage. Oder?
Klar, ist aber auch menschlich, Guido. Ne? Wir sind keine Maschinen, wir sind
stimmt,
Menschen.
Aber es gibt dann diesen Moment, wo man, das kennt auch jeder von uns, wo du auf einmal denkst, ich bin zu erschöpft, ich muss irgendwie weiter. Und dann, wenn es schwer wird, und dann müsst du dieses Kästchen aufmachen. Ich glaube, wenn du zu oft an dieses Kästchen gehst und nippst aus deiner eigenen wichtigen Lebensenergie, dann bist du irgendwann leer und stirbst an irgendwas, glaube ich, weil du dann über den Punkt gehst. Und ich weiß sehr genau, wann dieses Kästchen anfängt, dass ich denke, und dann habe ich eben vielleicht durch dieses Yoga-Ding, ich weiß nicht, das ist in mir angelegt, die schlesischen Wurzeln, dann kommt was in mir, das ist wie so ein, dann kann ich so zumachen, dann kann ich disconnecten. Ja. Und dann bin ich so bei mir, so eng verbunden mit mir selbst, dass ich dann denke, geh da nicht ran. Weil ich weiß, ich kann mich erinnern an Tage und auch an Wochen, wo ich immer wieder... Das hat jeder Mensch im Leben. Und das probiere ich seit vielen Jahren, wenn ich merke, es wird wirklich mir zu viel, dass es so an meine Kraft geht oder Menschen mich so manchmal so...
Die auf einem ja Energievampire, so, ne? Die Menschen, die einem so richtig die
wo
Energie
du merkst,
raussaugen.
Du kannst dann,
und
ja, die man auch manchmal liebt, aber du denkst, ich schaffe das jetzt nicht. Ich kann dir nicht zum 10. Mal sagen, verlass den Mann und immer wieder am Telefon stundenlang. Ja, da sage ich mittlerweile, weißt du was, Petra, ich wünsche dir ein gutes Leben, aber ich würde ihn verlassen. Und das sage ich mittlerweile. Früher hätte ich es auch nicht gesagt. Also ich glaube, das ist was das Leben, das ist der einzige Vorteil vom Älterwerden. Man wird ja nicht schöner oder so, aber man sollte darauf achten. Und das ist der Tipp vielleicht, wo du fragst vorhin, was ist für ein Tipp? Ich glaube, das ist sozial. Hygiene, das ist so ein bisschen mit Menschen umzugehen, die man gerne hat. Und man sollte gucken, immer denken, man muss sich selber gern haben. Ich glaube, man muss sich
das große
nicht
Wort.
So lieb haben wie andere Dinge. Also das sage ich auch ganz oft. Ich glaube, dass ich auch meinen Frank ein bisschen mehr noch toller finde als mich selbst. Aber ich finde mich gut genug, damit ich denke, ich bin es auch wert, das zu machen. Und das ist eben, was viele Mädels auch manchmal nicht haben, weil viele Mädchen so unsicher oft sind und dann so liebevoll und probieren und gehen so drauf und opfern sich und keiner dankt, weil sie nicht wissen, wo Stopp ist, weil sie nicht Nein sagen können, was sie auch schlecht kann.
Aber du hast es schon gesagt, du hast so eine geerdete Art. Die Gründe dafür hast du schon auch ein bisschen erklärt, auch von deinem Wesen und auch mit diesem Buddha-Zugang. Also ich glaube, du hast da eine Affinität zu dieser Lebensphilosophie, mit diesem in sich ruhen, oder ist das jetzt einfach nur symbolisch gemeint?
Nee, das ist bei mir eher so, ich bin eher von Haus aus eher so was Christliches sogar. Ich bin jemand, der sehr etwas konfessionell gebunden. Ich habe so ein Gefühl von so einer Gottesnähe. Das habe ich in meinem Leben schon mein ganzes Leben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob es den lieben Gott gibt, aber ich glaube, ich sage immer, wenn es dann nicht der Fall sein sollte, sollte ich wirklich irgendwann am Ende vor dem Tor stehen und da ist nichts, dann würde ich sagen, dann habe ich von mein ganzes Leben gedacht, da ist was. Sollte es dann, und das hilft mir sehr, durchs gute Leben zu kommen. Und das hält mir meinen Kodex auch mit anderen Menschen gut zu führen, dass ich so, ich glaube an Nächstenliebe. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass man aufrichtig sein muss, dass man irgendwie ehrlich ist mit sich und mit anderen irgendwie. Und das sind so Dinge. Und dieses Asiatische kommt so ein bisschen aus meinem Yoga-Ding, dieses ewige Yoga-Alte-Jahre.
Also du hast Yoga praktiziert, muss ich sagen.
Ja. Okay. Ich kann sogar schon Sanskrit und habe sogar schon spirituellen Namen und so, was ich gar nicht mehr mache. Das ist so, weil ich mittlerweile, mein Guru sozusagen hat vor kurzem mir gesagt, der Guido, der Sonnengruß, wenn du keine Zeit hast, machst das Fenster auf und sagst, hi. Ne? Dachte ich mir, ja, mach ich so. Also dieses, ich glaube, aber dieses Grundding, das ist so, das weiß ich. Also, oder ich habe, wenn ich Angst zum Beispiel habe, ich habe meinem Flieger vor kurzem gesessen von Irland zurück nach Berlin. Ich dachte mir, jetzt ist es soweit, ne? Blitz eingeschlagen in die Tragflächen. Und ich dachte mir, das glaube ich nicht. Es ist jetzt hier vorbei. Das hat so wahnsinnig die Stewardess übergab
oder
sich
auch
schon.
Das ist mir Alarm zu rot, wenn die Stewardess irgendwie nervös werden, dann muss man sich fürchten.
Und ich dachte so, dachte ich, wie scheiße, dachte ich so. Und da, selbst in so einer Situation, habe ich gemerkt, dachte ich, Guido, ne? Wofür hast du es gelernt? Shom, Ham, die ganzen Arten, Mantras und so. Und das hat irgendwie funktioniert. Das hat mich stable gehalten. Also das, glaube ich, ist vielleicht diese Antwort darauf. Ich nutze von allem was Kleines und ich kann mich auch gut in diesem ganzen Jiddischen wiederfinden. Schön. Ich könnte auch wunderbar Jude sein. Also das mag ich auch. Ich mag aber auch gerne, ich mag auch Islam. Wenn ich in den arabischen Ländern ja so viel arbeite, ich habe sogar einmal schon mal mitgegangen, das hat man gar nicht erzählt. Das ist, glaube ich, verboten. Aber ich habe es gemacht und ich habe nicht mit den Männern, ich dachte, das ist ja wie Massenjude. Yoga auch. Ich fand das wunderbar. Ich mag die Mystik, die das hat. Ich habe großen Respekt vor Religionen. Und das ist es vielleicht, was mich da so ein bisschen interessiert.
Weil ich wollte nämlich ursprünglich auch noch darauf hinaus, dass du ja trotz deines großen Erfolges weiterhin diese Grundruhe, diese Entspanntheit, dieses nicht abgehobene ausstrahlst. Das liegt wahrscheinlich dann auch an dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil das fällt ja auf. Es ist schon so, dass Erfolg ja häufig auch Menschen verderben kann. Also bei einigen ist es schlimmer, bei anderen ist es nur so eine Nuance. Aber du wirkst einfach so tiefenentspannt und so auf dem Boden geblieben, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und das erlebt man so selten, finde ich.
Das kann ich selber gar nicht so beurteilen. Ich muss sagen, ich kenne auch viele prominente, sehr prominente Leute, wo ich das auch sagen würde. Ja. Die ich mit mir, wo ich manchmal denke, wie seid ihr süß? Ich bin, das stimmt schon, manchmal erstaunt, wenn die dann in der Öffentlichkeit, wie unterschiedlich die da reagieren.
Das ist
wie
nämlich
blasé, genau. Die manchmal werden. Und ich glaube aber auch, das ist auch ein bisschen, das ist in mir nicht angelegt. Ich glaube immer, das Einzige, was ich nie möchte, ist, ich hatte eine sehr gute Freundin, ich sage den Namen gar nicht, ist mittlerweile schon gestorben, war ein großer Star. Die hat das nicht überwunden, dass irgendwann das eben nicht mehr weiterging. Die war schon fast sauer auf mich, dass die Menschen dann sagten, Guido, und sie war eigentlich der große Star und keiner hat es mehr gesehen. Und ich glaube, dass es auch eine große Dramatik hat. Man darf nicht darauf hoffen, dass das ewig bleibt. Und ich glaube, das ist ein Geschenk. Prominenz ist eigentlich auch ein Geschenk, weil es ist eine potenzierte Zuneigung, die kommt von Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt. Und das ist was sehr Kostbares. Und das ist, was ich sehr so empfinde auch. Also ich habe da auch eine Verantwortung und ich würde niemals unfreundlich sein. Und ich kann mich, Frank sagt oft zu mir, du musst ja noch ein Autogramm sein. Papa sagt ja schon, mit mir in der Stadt sagt er, seien Sie mir nicht böse, aber ich habe ihn mitgenommen zum Einkaufen, sagt er. Frank dann, er sollte Tüten tragen. Er kann auch rein ein Autogramm schreiben. Und der, ich sage immer, Frank. Dann sagt er, Guido, bitte, wir müssen nach Hause, bitte. Und ich denke dann, das gehört sich nicht. Und dann sagt er, du kannst doch nicht allen Leuten, aber ich...
Aber dann höre ich raus, so. Was bedarf es denn, damit auch ein Mensch wie du, der so tiefenentspannt ist und der auch, was das jetzt angeht, also Umgang mit den Fans, wirklich fast gar keine Schmerzgrenze kennt. Was bedarf es denn, dass du mal sauer wirst und dass du, Schmerzgrenze ist jetzt ein böses Wort, natürlich macht es ja auch Spaß, mit den Fans zu kommunizieren und ihnen Autogramme zu geben etc. Nur, was muss denn passieren, dass ein Mann wie du auch mal laut und sauer wird? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil das muss ja mal passieren. Ne? Also, du hast ja auch ein Imperium zu leiten, musst ja auch mal auf den Tisch schauen, wenn es nicht klappt.
Ja, aber ich bin auch mit den Mitarbeitern doch sehr, ich mache das eher, weil ich komme aus einer Familie mit großen, vielen Kindern, vielen Menschen. Ich habe sehr früh verstanden, dass wer schreit, hat Unrecht. Also ich mache das eher so ein bisschen psychologisch. Ich sage auch meinen Mitarbeitern, was eigentlich auch nicht fair ist, da sage ich zum Beispiel Sachen wie, du weißt schon, das hat mich schon wirklich sehr enttäuscht. Und das hatte ich jetzt, ich sage es dir ganz ehrlich, hätte es nicht gedacht. Ne? Also so mache ich das. Also dann sagen sie, bitte, dann sind die zu spät und ich sage, du, ich weiß, dass du vielleicht Probleme hast, sage ich dann, aber du weißt schon, wie wichtig das ist. Und dann bringe ich so mein eigenes Ding und sage, du kennst meinen Rhythmus. Also das ist so ein Ding. Weil es macht auch keinen Sinn. Ich glaube an Subsidiarität. Ich glaube, dass Hilfe zur Selbsthilfe das Einzige ist. Ich kann ja nicht vorleben, ein Arsch zu sein, ganz ehrlich. Wenn der Chef ein Arsch ist, dann ist die ganze Firma so. Das habe ich nie gemacht. Was ich nicht mag, ist, wenn Leute denken, ich bin doof, also mich so konsequent belügen und das auch schlecht machen. Ich hatte mal eine Angestellte, die ist immer zu spät und die hat mir immer Geschichten erzählt. Ich habe gesagt, okay, Kim, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kommst weiter zu spät. Ich sage, ich gebe dir jeden Tag 30 Minuten, aber ich möchte eine gute Geschichte. Ich möchte morgens eine Geschichte, die mich begleitet und die ich verstehe und die ich amüsant finde oder dramatisch, aber nicht diese Ausredengeschichten. Da war die völlig überfordert. Dann kam die von da an pünktlich. Aber wo ich ein bisschen wütend werde, ist, wenn ich so Doofheit, das habe ich schon gemerkt. Also es ist nicht ungebildet. Das findet ja keiner was dafür. Aber wenn du so souverän doof bist und dann so laut, sind das so Leute, die überhaupt keine Ahnung haben und dann sind die so extrem frech und schreien dich da an, so im Straßenverkehr, denke ich manchmal, hör doch auf. Also da muss ich sagen, so im Straßenverkehr bin ich auch jemand, der so ganz still gleitet. Und da muss ich mir manchmal auch zusammennehmen und denke, lass mich doch in Ruhe mit deiner scheiß Karre da. Nur wenn ein Mann oder eine Frau nicht oder ein Mann nicht schnell genug ausparkt, dann ich manchmal denke, ich würde hinten überall so dieser Baby an Bord. Das ist doch schon traurig für eine Gesellschaft, dass eine Gesellschaft überhaupt ein Schild machen muss, wo draufsteht, ihr könnt ja auch schreiben, Tunte an Bord oder Oma an Bord oder Hund an Bord. Als wenn du von außen schreiben musst, damit deine Mitleute mitkriegen, dass du vorsichtig sein musst. Also das ist so, da denke ich manchmal, wie bräsig seid ihr denn eigentlich? Ja. Ich kann mich auch über Politik manchmal ärgern oder über, wenn auch Prominente, wenn die so einen Scheiß reden, dann denke ich mir, was erzählt der denn da? Oder Unfreundlichkeit. Es gibt ja auch so unfreundliche. Oh, ich habe auch in meinem Laden war ich vor kurzem, aber auch so eine unfreundliche. Ich habe gesagt, so geht das nicht. Ich bin sogar rausgekommen und gesagt, wisst ihr was, ich komme jetzt nochmal rein, habe ich gesagt. Und dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Und sie sagen dann, hallo, guten Tag. Weil, sagt sie, wie bitte? Ich habe gesagt, sie können nicht so unfreundlich sein. Es gibt da wirklich so ganz schnodrige
Grundregeln.
Das war in so einem Fischladen. Ich habe gesagt, wenn Sie wollen, dass ich jetzt öfter bei Ihnen noch einen Fisch kaufe. Ich sage, Sie machen gerade alles falsch. Ich habe gesagt, Sie sind der letzte Fisch hier eigentlich. Wie können Sie denn so muffig sein? Ne? Und sie hat sie da rumgeschrien, aber ja.
Das so ist es halt, Menschen. Die Menschen sind verschieden.
Und dann gehe ich raus und ärgere mich dann noch eine halbe Stunde später und denke, du blöde Schnake, denke ich dann, du mit deinem scheiß Fisch. Aber ich habe dann eben auch nicht die Eier in der Hose zu sagen, dann wissen Sie was, behalten Sie Ihren scheiß Fisch doch, sondern ich mache das dann trotzdem. Das ist vielleicht dann das Problem.
Gibt es auch beim Erfolgsmenschen wie dir Momente, wo man mal so eine Vision hat, oh Gott, was ist jetzt, wenn das jetzt alles den Bach runtergeht und wenn mich der Erfolg verlässt, wenn man so selbst Zweifel und irgendwelche so Urängste hat, dass das alles vorbei sein könnte. Überkommt dich das manchmal?
Nicht. Das habe ich nicht. Nee, ich bin schon so eine lange dabei. Ich kann mich auf mich verlassen. Ich habe mich im Gepäck, ehrlich. Ich mache das so viele Jahre. Das ist ja vielleicht der Vorteil, dass ich frei bin irgendwo. Ich glaube, es kann immer sein, dass irgendwas nicht geht und das passiert auch immer wieder, dass bestimmte Sachen dann nicht so aufgehen, wie sie aufgehen sollen. Aber ich bin Ora et Labora, ich bin fleißiges Häschen. Und sag dir ganz ehrlich, wenn die alles weg wäre, das wäre sicher auch nicht so schön, das ganze schöne Silber. Aber dann würde ich sagen, okay, ich würde es mir wieder aufbauen, würde ich Plated nehmen. Es geht mir auch ganz gut, hole ich mir auf dem Flohmarkt eine neue Kanne. Also ich glaube, das sagen auch oft zu mir, gerade vermögende Menschen sagen das ja oft, Guido, wenn jetzt der große Crash kommt und so, dann sage ich, ja, aber da sind wir doch alle dran. Da sind wir irgendwie alle dran.
Dann sind wir alle in einem Boot.
Dann denke ich mir nur, ich mache dann weiter vielleicht wieder und weiß, was ich zu tun habe. Und ich glaube, ich habe nicht diese Angst vor. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich so viel hinterlassen muss, habe ich auch gesagt zu meinen Erben. Hat vor kurzem so ein Paten zu mir gesagt, ja, geh dir weg, kriegst das immer alles irgendwann. Ich habe gesagt, du, wenn du so fragst, kriegst du dir Hilfe. Also, ne, weißt du, das ist so dieses, ich verlasse mich nicht auf Dinge und so. Ich hänge an meinen Sachen sehr, sehr, sehr. Und ich fände es auch schön, wenn es so bleiben würde. Aber ich habe nicht diese Angst vor, was ich sage dir, das ist ein großes Geschenk. Und das ist nicht, weil ich jetzt sage, ja, der Guido hat es gemacht und geschafft, sondern ich habe das auch sehr lange und hart dafür gearbeitet. Nicht dafür, für diese Freiheit, sondern ich habe gewusst irgendwann, dass auch Geld, das ist ja oft so ein Thema, oder Vermögen, dann sagen die, ja, was man so hat. Ich habe irgendwie gelernt, dass erst dann ein gutes Gefühl ist, wenn man nicht mehr so drüber nachdenkt. Ich glaube auch, dass Geld und Sehnsüchte immer nur dann wichtig sind, wenn man sie erfüllt haben will. Das kenne ich auch, wo ich denke, Mama, das hätte ich gerne. Das versage ich mir manchmal, weil ich denke, nein und so. Weiß ja nie, wie es kommt. Und das habe ich auch in mir. Aber ich probiere eigentlich eher so dem Leben zu vertrauen und nicht zu sehr Angst zu haben, weil es ja eh weitergehen muss. Was willst
du
machen?
Stimmt. Aber Stichwort Vertrauen, Urvertrauen. Würdest du sagen, dass einfach eine Sache ist, die in dir angelegt ist, oder sind da vielleicht auch deine Eltern, ist da deine Erziehung, deine Jugend für zuständig? Das sind ja Dinge, die ja auch sich teilweise potenzieren können. Die sind im Menschen, glaube ich, verschieden angelegt. Also es gibt Menschen, die haben einfach eine tief verwurzelte Unsicherheit, die gar nicht unbedingt von außen kommen muss. Es gibt, glaube ich, unsichere Seelen. Also die müssen erstmal sich beweisen und da haben die Eltern eigentlich gar nichts mit zu tun. Aber wie war das denn bei dir? Also würdest du sagen, deine Eltern haben da alles richtig gemacht, dass du auch dieses wirklich große Urvertrauen an dich und an dein Können, an deine Stärke, auch an Schwächen. Nochmal, du ruhst ja in dir und du wirkst ja auch sehr angekommen bei dir in jeder Beziehung.
Also ich würde sagen, das ist auch immer schwierig zu sagen, wie das ist. Ja, ich glaube, dass ich das Glück hatte, dass ich sehr geliebt wurde. Ich bin, seitdem ich da bin, geliebt. Ich war herzlich willkommen. Das hat meine Mutter immer. Was haben wir uns gefreut, als du da warst. Und mein Vater hat ganz seinem 85. Geburtstag, letzte Woche, das hat der O-Ton zu mir gesagt, am Morgen, ich lag sogar im Bett, gefrühstückt, Papa hat es mir ins Bett gebracht. Und ich telefoniere mit meinem Vater. Und dann sagt mein Vater, sag ich, Papa, was wünschst du dir? Nein, ich brauche nichts mehr, Guido, wir haben alles und so. Und dann sagt er zu mir, weißt du eigentlich, mein Schatz, das fand ich so rührend, hat er gesagt, weißt du, Guido, dass du mich immer glücklich gemacht hast. Und ich habe gesagt, Papa, jetzt machen wir mal einen Punkt mit 5. 85, jetzt wirst du vielleicht doch noch senil, das muss doch mal Phasen gegeben haben, wo du gedacht hast, Mensch, was macht der da? Da sagt er, nein, Guido, ich habe dich immer geliebt. Ich habe immer gewusst, dass du alles, was du machst, gut machst und dass ich mich auf dich so verlassen kann. Und das fand ich so rührend, dass mir fast noch die Tränen, weil ich dachte, ja, das ist Liebe, das ist vielleicht die Antwort darauf, dieses, der hat nichts erwartet. Ich hätte alles
sein können. Bedingungslose Liebe, ne? Also
ja, Mama wollte es, war, dass ich Gynäkologe werde und weiß, Mercedes fahre mit rotem Leder sitzen wie ihr eigener Gynäkologe. Das hätte meine Mutter viel besser gefunden. Aber jetzt finde ich, die sind okay. Und ich hätte auch sagen können, Mama, ich wäre Konditor geworden, hätten die auch gut gefunden. Also ich glaube, das ist eins. Und das zweite ist diese, vielleicht, wo du gefragt hast, was ist das, dieses Gefühl, dieses Urvertrauen. Ich mag Menschen. Ich mag die. Ich mag die Menschen. Ich finde die gut. Ich bin gerne mit Menschen und ich mag die in ihrer Unterschiedlichkeit. Das muss schon echt schräg laufen, bevor ich einen nicht gut finde. Und die anderen baue ich mir noch zusammen. Ich baue mir gerade so eine Nachbarin um, hat schon funktioniert. Also die war auch so auf Krawall. Ich habe gesagt, so geht das nicht. Keiner mag sie hier. Können wir das nicht ändern? Jetzt ist die ganz süß und die backt Kuchen und so. Ich glaube einfach, dass man muss den Menschen auch trauen. Und wenn man Menschen traut und nicht sie so als Feind und so Feindbilder aufbaut oder so Neid oder der kann das besser. Natürlich kann ich mich auch begeistern. Wenn ich Ricky Martin sehe, denke ich immer, Guido, warum sehe ich nicht aus wie Ricky Martin? Frage ich mich.
Den durfte ich ja sogar mal interviewen. Ich war im ganzen
Gott, ne? Ich habe ihn in den Arm genommen. Durchgebrannt.
Ja, echt? Du, ich war kurz davor, aber er hatte damals schon seinen
Ja.
Obwohl, nee, der hat sich ja getrennt. Der hat ja jetzt einen neuen.
Wie insofern, bitte?
Ja, okay. Also das gab auch eine langjährige Beziehung und dann war eine Trennung und jetzt ist er mit dem Neuen zusammen.
Ich finde den schön. Ich finde gut, dass er ihn verlassen hat. Der arme Ricky Martin. Ich muss sagen, für mich ist das der Idealmann. Also so ein Latino, wenn er so wackelt.
Ja, du, da sind wir selbes Team.
Also darum muss ich sagen, genau, würde ich sagen, also es gibt irgendwie immer einen drauf, aber diese Idee, dass man so denkt, da gibt es auch viele gute Menschen. Ja, also sonst wird die ganze Welt doch nicht gehen. Alex, du weißt es doch auch. Wenn man nicht immer wieder gute Leute trifft, dann wird man doch verzweifelt.
Das ist die Essenz, das ist doch so toll, weißt du, allein diese Begegnung, wenn man so schöne Gespräche führen kann, das ist ein ganz großes Geschenk. Deswegen müsste ich jeden Morgen einen Purzelbaum schlagen, dass ich diesen tollen Job machen kann. Aber ich habe dir ja gesagt, ich bin leider manchmal dann
noch gar kein Ricky Martin.
Grumpy halt. Wer braucht Ricky, wenn man Guido haben kann, mein Lieber?
Ja, so ist es ja leider nicht. Ne? Aber ich glaube eben, das ist auch dieses zu wissen, dass was man hat, dass das ausreicht. Ja, das ist ja auch so. Total. Du musst ja mit der Hardware leben. Aber du kannst es ja nicht ändern.
Das wäre die nächste Frage. Wann hast du dich denn das erste Mal wirklich angenommen? Ich schätze jetzt mal, das war früh, weil du einfach so bist, wie du bist. Andere Menschen brauchen da sehr lange für. War das immer schon so da, dieses Grundgefühl, ja, ich bin einfach okay, so wie ich bin und da gibt es nicht viel zu optimieren oder also ich habe ja schon gehört, du möchtest natürlich gerne nochmal ein Personal Trainer, nochmal ein bisschen.
Nein, das macht mir zu viel Stress. Das ist dir zu stressig,
also nochmal so
der will auch, der will noch einen Termin haben und die finden sich ja selber so geil. Das habe ich gemerkt, die stehen da und sagen, Guido, mach mal, das ist überhaupt nicht mein Ding, dass ich noch dafür fünf, bezahle. Nein, noch viel. Du schaffst es. Und dann denke ich mir, mach doch selber, du Spacken, denke ich dann. Nein, ich habe jetzt gesagt, ich mache alles selber. Ich bin jetzt wie Karl Lagerfeld. Ich habe mir überlegt, jetzt kommt mal die zweite Hälfte meines Lebens. Ich hoffe, es funktioniert. Ich esse ja nichts mehr jetzt so langsam und ich werde, glaube ich, ganz schmal. Wenn alle Leute mich fragen, Guido, was bist du so schmal geworden? Dann werde ich sagen, wie bitte? Ich war immer so schmal. Also ich habe es dann einfach schon vergessen. Also so werde ich es machen. Und nein, ich war ja immer auch ganz, ganz, ganz schmal. Bei mir ist ja so, dass ich ja durch diese, ich hatte so eine Herzmuskelentzündung vor vielen Jahren, weil ich immer so fleißig bin und so gesund bin, hat mein Körper das, obwohl ich so krank war, eigentlich keine Kraft hatte, wie eine Erkältung war das. Ja. Deswegen kann ich alle warnen.
Das ist ja nicht ohne, ne? Ja, so
nein, ich war... Ja, ich war ganz krank und ich hatte kaum Kraft, aber ich habe dann, weil ich nie krank bin, bin zum Arzt und hat er gesagt, ja, das ist eine Erkältung, gehen wir nach Hause, Antibiotik hat überhaupt nichts gebracht und ich habe dann später erst, also fast ein halbes Jahr später, weil ich das nicht richtig wegbekam, erst dann erfahren, dass ich eine ganz schwere Herzmuskelentzündung hatte, aber dadurch, dass ich eher gesund bin, nicht rauche, nicht trinke, so einfach stabil bin, hat mein Körper das sozusagen
so
alleine
weggedrückt, ne? So
obwohl ich so ein bisschen Schaden, und da bin ich so ein bisschen halt das braucht ja eine Zeit, bis das wieder... Aber ich muss sagen, ich bin immer safe mit mir gewesen. Ich mochte auch das, wie es ist. Und ich glaube auch, dass das ein Wandel ist. Trotzdem würde ich sagen, ich würde auch gerne das Gen haben, dass ich alles esse und sage, es schmeckt mir einfach nicht. Das mache ich später übrigens auch. Wenn mich die Leute fragen, haben sie abgenommen, werde ich sagen, wie bitte, passen Sie doch auf sich auf, ein bisschen Sport, Ernährung, so schwer ist es doch auch wieder nicht. Also dann mache ich es genauso wie die anderen. Aber nein, ich habe mich früh angenommen, weil ich auch das, was meins ist, auch irgendwie mag. Ich habe ja diese These, und das mache ich ja wirklich so, dass ich einmal am Tag alles, was an mir drin dran ist, anfasse. Ich habe das einmal am Tag in der Hand, also alles. Und das finde ich wichtig, dass man denkt, ach ja, ich creme mich ja so warm.
Sich selbst spüren.
Ja, ich creme mich ja so gern ein. Ne? Also ich bin ja so Cremetyp und creme und kann mich wahnsinnig cremen. Also ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht so eine ganze Flasche vercreme. Ich könnte, wenn es eingezogen ist, nochmal weitermachen. Und dadurch, dass ich alles einmal am Tag, selbst am Rücken, ich komme ja ganz gut mit Yoga und so, kann ich mich gut eincremen und dadurch habe ich das Gefühl, da denke ich manchmal auch, es war auch schon mal schmaler, aber ich denke dann, Guido, es ist deins. Es ist deins. Und dieses Gefühl mag ich, dass ich denke, okay, wir könnten sie jetzt auch trainieren, dann wird es anders aussehen. Aber ich sagte manchmal auch, ach Mensch, ihr schönen Beine und so. Ne? Jetzt bin ich denen auch dankbar, dass sie mich gut durch die Gegend tragen. Und ja, und so ist es. Schön. Es gibt ja immer einen drauf, wo ich denke, und ich gucke mir selten Insta-Stories an von diesen ganz tollen neuen, wo ich auch immer denke, was ist denn das für ein Leben? Also wenn ich finde das auch dieses Getunte, es gibt ja wirklich hübsche Jungs auch und Mädels.
Absolut, ja.
Wo ich immer denke, ganz ehrlich, jedes Foto, was die posten, haben die eine Banane im Hals und haben irgendwie und das machen dann
Kunst,
irgendwas.
Ist gar nicht echt.
Und ja, oder denke ich mir, immer diese Sportfotos morgens so aus der Dusche, denke ich mir, ist das nicht auch ein bisschen übertrieben, so hedonistisch zu sein?
Ja, das ist natürlich so generell.
Ich mache es ja vielleicht auch in Zukunft. Ne?
Who knows? Aber
wer weiß, was kommt im Herbst dann? Stehe ich nur noch mit wehender Banane? Heißt es, kann der Kretschmer sich nicht mal wieder anziehen? Und ich sage, wieso? Das ist doch mein Leben, sage ich dann.
Was, ist schon wieder kalt? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Bitte Banane. Ich esse immer Banane, sage ich dann. Ich schluck das nie runter. Ich spuck das immer aus, sage ich dann. Nein, also es ist, wie es ist. Also im Alter wird es auch schwerer, schmaler
natürlich
zu werden.
Und mein Vater... Der Körper ist sehr böse im Alter. Der bockt dann rum, ja, mit der Metabolismus.
Und mein lieber, lustiger Vater hat mal zu mir gesagt, was ich sehr gut finde. Wir kommen ja eigentlich aus Schlesien, mein Vater. Da schmeckt es ja allen ganz gut mit Mohn und Kohlenhydraten und so K&K. Da hat mein Vater gesagt, du musst immer daran denken, es gibt die Hälfte der Bevölkerung ist gemacht für die Mast und die andere für die Zucht, hat er gesagt. Und wir Schlesier sind gut gemacht für die Mast. Und ich glaube, das ist
wunderbar.
Es.
Wunderbar. Wie gut kannst du generell mit Kritik umgehen? Ein großes Thema, weil viele Menschen würden sofort bestreiten, dass sie nicht gut mit Kritik umgehen können, aber die Realität sieht ganz anders aus. Wie ist dein Selbstbild und wie ist vielleicht Franks Meinung oder Meinung deiner Mitarbeiter?
Gut, dass du das sagst. Ich kann eigentlich nicht gut mit Kritik umgehen, wie keiner das gut hat. Also wenn es berechtigt ist, finde ich, dann schmerzt es umso mehr, weil man denkt, das stimmt. Dann gebe ich besonders Gas und sage, das möchte ich mir aber verbieten, sage ich dann. Das ist ja wohl das Allerletzte. Das habe ich noch nie gemacht. Genau, how dare you bloody bit. Also das kann ich auch, wenn man so tief getroffen ist, das kann ich gut. Ich kann aber ganz gut bei den anderen sagen, oh, das wird mir nie passieren. Also das kann ich sehr, sehr gut. Und ich kann auch, das hat Frank immer, wenn wir uns mal streiten, dann erkläre ich ihm, was bei ihm eigentlich besser laufen müsste. Und dann sagt er irgendwann, du weißt, dass du das nicht selber glaubst, oder? Und das ist auch so. Das ist, also ich würde sagen, wer hat das gern, so richtig Kritik? Also so Kleinigkeiten finde ich ganz schön. Trotzdem denke ich auch, was soll das denn jetzt? Also ich bin nicht gemein.
Ja, genau. Kann er doch für sich behalten.
Kann er doch nett sagen. Ne? Muss er jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen viel Salz am Essen. Was soll das denn? Oder du übertreibst zwar auch mit der Gartenarbeit. Das sagen ja auch manche. Es gibt ja Menschen, die kommen, können ja sagen, so ein schöner Park, den machst du ganz allein. Das will ich ja auch gehen. Dann sagen die aber, also ich finde, das ist ja, also ist das im Griff und so. Das ist dann auch, also ich weiß nicht. Also ich mag das nicht. Ich lese das eben nicht. Das ist der Vorteil. Ich lese ja nicht über meine eigenen Geschichten.
Das, ach, du meinst ja, jetzt auch, also jetzt allein Instagram-Account. Also das macht, aber das ist auch ein Zeitfresser, ne? Also wenn man da jetzt ständig irgendwas liest. Oder du meinst Geschichten über dich, wenn da.
Nee, wenn ich jetzt in der Presse, es gibt ja auch ein paar Magazine, wo ich schon weiß, wenn ich durch den Supermarkt irgendwo gehe und sehe da so bestimmte Cover, wo ich dann denke, Guido Maria Kretschmer, Todesangst im Hotel, dann denke ich mir, ich habe doch nicht alle Tassen im Schrank. Also jetzt nichts gegen Closer und Insta, wie die alle heißen, InTouch. Aber wie kann man so einen Irrsinn schreiben? Und das ist manchmal auch böse, weil mein Vater mich anruft und sagt zu mir, Guido, die haben gesagt, ich bin tot. Ich habe gesagt, nein, Papa, liest das doch nicht. Ja, da stand da, aber Tante Maria hat gesagt, die hat gelesen, dass ich tot bin und dass du da, ich sag, Papa, liest das doch nicht.
Reanimiert, du musst das reanimiert werden.
Das ist so.
Guido.
Oder ich bin ja Botschaft der Deutschen Schlaganfallhilfe. Ja. Da steht da Guido Maria Kretschmer Schlaganfall. Und dann ruft meine Tante mich an und sagt, Guido, was ist denn los? Ich sag, Mama, nein, sag Tante Liesel, ist es alles gut? Und ich glaube, das ist es. Wenn das Sachen aber stehen würden, vielleicht, wo man dran wachsen könnte. Aber das machen die Menschen ja nicht. Deswegen, wenn sie wollen, dass du wächst, dann sagen sie, ich hab dich gern. Ist es nicht so?
Ist
die
so,
guten
auf
Sachen.
Jeden Fall. Ja, natürlich. Bin total bei dir. Ja. Es gab vor kurzem vom SZ-Magazin eine Kampagne unter dem Hashtag Act Out. Du hast es sicherlich mitbekommen. 185 Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich geoutet.
Aber nicht alle leider.
Nee, also es gibt ja immer noch Leute, wo man sagt, Mensch, schade, das hätten sie ja eigentlich mal nutzen können.
Jetzt war Zeit. Jetzt,
aber das ist ja deren Entscheidung. Aber wie hast du das empfunden? Also wenn du das jetzt siehst, und wie siehst du die Community in deinen Augen? Also wo stehen wir? Wo sieht es gut aus? Wo muss noch was passieren? Wie ist so dein Zwischen...
Ja, ich freue mich da von Herzen. Ich freue mich von Herzen, dass die Leute da aus dem Schrank kommen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist das nie so. Für mich ist das so lang. Das ist irgendwie überhaupt kein Ding. Ich freue mich, dass man es sagt. Was sollte ich denn sonst sagen? Ich kann ja schlecht sagen, ich jetzt die große Schlagzeile, ich habe drei Frauen sitzen im Reihenhaus und vier Kinder und sag's nicht. Das ist ja völlig irre. Ich meine, warum sollte ich mich dafür schämen, dass ich bin, wie ich bin? Schwul sein und lesbisch sein oder was, ist doch kein Ausbildungsberuf. Ich meine, das macht man, denkt man sich nicht morgens, ach, das wäre ich auch ganz gern. Das mache ich jetzt in Teilzeit. Machen ja auch manche. Ich finde einfach, das ist, wie es ist. Und ich bin das beste Beispiel dafür, dass man das sehr gut leben kann, dass man als junger Mensch schon sehr frei ist. Ich habe nie, niemals Diskriminierung erfahren.
Und das finde ich, also wirklich, das wäre nämlich die Frage gewesen, weil ich habe zwei Momente gehabt in Hamburg, in der Großstadt, wo es halt unschön war. Das ist nicht übergriffig geworden, aber es war halt mit Beschimpfung. Und das tut natürlich weh. Und deswegen toll, dass dir das erspart gewesen ist, weil
das
da merkt man schon, wie heftig das unter die Haut geht, wenn man dann wirklich beschimpft wird, weil man ist, wer man ist. Das ist schon irgendwie.
Ich habe einmal einen Zuschauerbrief bekommen, das war auch heftig, von so einem Typen, so ein älterer Mann mit vollem Namen, soweit ist es schon, der schrieb, lieber Herr Kretschmer, so fing das an und dann stand da irgendwann, Sie sind wirklich eine schwule Drecksau und Ihre Mutter gehört im Nachhinein dafür bestraft.
Also schon, sowas gab es schon.
Einmal,
mal,
das habe ich einmal bekommen, okay, das war mein einziger Brief, richtig hardcore. Ja. So, und Ihre Mutter, die muss da sich dafür verantworten und ich hoffe, dass sie dafür entsteht. Und dann kommt auf mal nach so einer Hasstirade, kommt auf was, was allerbeste, kommt Schwamm drüber, kommt dann und dann schrieb er, lieber Herr Kretschmer, aber eins muss ich Ihnen sagen, ich mag Sie. Und ich finde Ihre Sendung toll und machen Sie einfach weiter so, das andere kriegen Sie auch in den Griff, suchen sich einen Arzt, alles Gute, Sie wissen, wie ich es meine. Ihr Dieter Meisenkaiser.
Ja,
und ich dachte, das glaube ich nicht.
Ja. Das ist ja Wahnsinn,
ja,
oder?
Ja, ja. Und es war wirklich, da merkte man trotzdem noch irgendwie Sympathie, und obwohl der so einen Hass hatte. Ich muss sagen, ich finde das eine gute Aktion. Ich finde das mutig und ich freue mich für die Schauspieler, die ja immer wieder sagen, sie bekommen dann keine perfekten Rollen.
Ganz
und
genau,
ist ja
sie
auch
werden
so
dann in Schubladen gesteckt und es ist gar kein Thema, als heterosexueller Mann einen Schwulen zu spielen. Da kriegen manche sogar einen Oscar für. Und wenn Schwule sich outen, dann sind sie auf einmal nicht mehr als Love Interest zu besetzen. Ne? Das ist halt das Fatale bei dieser Geschichte. Aber
ich finde es wichtig für die eigene Persönlichkeitsbildung und ich glaube auch, wenn man draußen Menschen hat, wir sind doch Menschen wie du und ich und wir sind auch, glaube ich, wenn man den glauben darf, 10% der Bevölkerung und viele leben es ja auch in Teilzeit, muss man ja sagen.
Stimmt.
Und da finde ich es eigentlich ganz schön, dass man offensiv sein kann. Ich glaube, dass wir Teil von Gesellschaft sind. Der liebe Gott hat sich schon was dabei gedacht, als er auch uns gemacht hat. Ich meine, wer sollte den ganzen Menschen die Haare machen, die Klamotten machen? Stell dir mal vor, wir würden mal eine Woche, einen Monat nicht mehr zum Einsatz kommen.
Oh Gott.
Das war mehr als Lockdown. Was meinst du, wie die alle aussehen würden? Dann wäre doch Feierabend, die ganzen schlechten Arrangements. Was meinst du, wie traurig das zum Teil würde? Ich sage dir, da wäre viel Elend und irgendwann müssen sie schreien, lass uns die Schwulen, die sollen zurückkommen. Bitte, bitte, bitte. Die ganzen tollen lesbischen Klempnerinnen. Ich meine, meine flotteste ist eine Lesbe. Also ich glaube, wichtig ist, dass man transparent ist. Und das mag ich an der Aktion. Ich bin dem Spiegel dankbar. Und ich bin dankbar, dass viele Menschen das genutzt haben.
Süddeutsche.
Pardon,
sag ich.
Oh nein, nein, nein.
Fremden
wir wollen den Spiegel auch grüßen, aber das war die Süddeutsche. Die gute Süddeutsche mit dem tollsten Foto. Ja, genau. Gott schütze die Süddeutsche, muss man sagen. Nein, aber ich habe mich verdammt. Aber es ist so, alles dass gut. Ich glaube, es ist toll, dass es so ist. Ich war erstaunt bei manchen. Ich habe Marc Waschke. Dachte ich, die Schwulen freuen sich ja über die Hübschen, die sich geoutet haben. Muss man ja auch sagen, wir Schwulen wollen ja immer, dass die hübschen Männer auch schwul sind.
Sowieso.
Du hörst ja nie das Schwule sagen, guck mal, die hässliche Gucke da aus der Vorabendserie ist schwul. Da sagen die, nein, den wollen wir nicht. Aber sobald einer gut aussieht, sagen sie voll, nein, das ist doch Tom Cruise, das ist doch schwul, ganz klar. Markus Lanz, der ist doch schwul eigentlich. Und wenn die sagen, nein, der ist es nicht, dann heißt es, nein, Ingo Zamperoni, Quatsch, der traut sich nicht, der ist hübsch. Und du willst nie hören, dass so eine Gurkentyp, wo du denkst, so ein Fatty, dann heißt es, nein,
deswegen
der ist hetero.
Deswegen war die Freude so groß, als Ricky Martin dann tatsächlich sich
als
schwul
geoutet. Das ist es ja eben, genau.
Das
und
ist so
ich
der
muss
Jackpot
sagen,
dann.
Es sind ja auch tolle Neuzugänge gekommen. Ich fand das schön. Ja, Yannick Schümann, dieser wunderschöne Yannick, den haben wir auch herzlich begrüßt. Und ich muss sagen, wie schade, dass er sich nicht vermehrt. Vielleicht hat er noch kein in vitro. Also ich fand auch, es gibt ein paar tolle. Bei manchen habe ich mich sehr gefreut. Ich muss aber auch leider sagen, dass es auf der Liste einige sehr prominente nicht gibt, wo ich es lächerlich finde.
Ja, also wo ich dich auch mal frage, gutes Weg das wäre gewesen. Jetzt wirklich ja. ein guter Weg gewesen und warum? Ja. Warum? Ne? Weil ja. wir, also warum? In der Branche, man weiß es einfach, man weiß es lächerlich. Intern, man weiß es auch in den Redaktionen, und aber trotzdem muss es von ihm selbst kommen. Also das fand ja, ich gut. Als ich hatte Ricky gefragt zu seinem Coming Out, und da hat er dieses Bild gehabt, wenn das Ei
okay,
von außen aufgebrochen wird, dann verletzt es, dann kann das, ja, du merkst schon an deinem Gesichtsausdruck.
Das hat er gesagt?
Ja, dann heißt
es Verletzung. Amerika.
Wenn aber du von innen ausbrichst aus dem Ei, dann ist da Leben, dann ist da ein neues Leben. So hat er das als Bild gesehen.
Ja, weißt
du, so
porque todo el sangre de Sudamérica. Nee. Ja, der ist Musiker, der hat natürlich auch ganz viele Probleme gehabt, muss man sagen. Der ist nicht mehr der Superstar, weil die Latino-Mädchen nehmen das persönlich. Die sagen, wieso will der mich nicht mehr mit mir in die Bett? Ne? Das sagen die. Die denken dann, wieso? Das bin doch ich, bin doch der Bruder Rafa und so. Ne?
Aber da siehst du ja, ich höre raus, du siehst, dass wir gut ja. dastehen, aber was könnte denn noch besser werden? Das ist ja immer noch ein...
Ja,
wir wissen ja, das, was wir erreicht haben, ist ja auch immer wieder unter Druck. Es gibt ja immer wieder Stimmen, leider Gottes, gerade wenn man sich die Welt anschaut, die uns ja nicht das Beste wünschen. Und ja, leben Gott sei Dank in einem Land, wo es schon sehr, sehr weit ist und sehr gut ist.
Aber wo es auch gerade ein bisschen zurückgeht, das muss man schon sagen, ganz es ist genau. immer mehr. Aber es ist auch, weil die viele sich auch dann vielleicht nicht präsent bleiben und sich dann wieder zurückziehen. Das ist doch so. Du siehst doch, wenn es irgendwo wilder wird ja. und es wird mehr rechts, alle schreien, dann ziehen sich manche eben zurück, weil Leute Angst haben. Und ich glaube einfach, das Beste, was man immer sagen muss, ist, wir sind gerecht verteilt in dieser Welt. Alle, die heute noch schreien, sagen, ich will es, morgen früh kann ich Ihnen sagen, der kleine Sascha liegt schon im Kinderwagen. Herzlich willkommen.
Genau.
Und dann möchte ich mal sehen, ganz ehrlich, möchte ich mal sehen, ja. wenn der geliebte Enkel irgendwann sagt, du Opa, no, ich finde auch den Peter gut, dann ist das, oder jetzt nicht wegen Sachsen, Gottes Willen, aber
nein,
das, jedem anderen Region dieser Welt, dann würde ich dir sagen, da wünsche ich allen eine gute Zeit. Da möchte ich mal, dass der Lieblingsenkelsohn, wenn er zusammengeschlagen wird, wie zum Teil in Russland, nicht mal mehr zur Polizei gehen kann.
Ja, weil ist
dann
traurig.
Ja, so sieht's aus. Oder da möchte ich mal sehen, wenn der halb totgeschlagen wird, irgendwo vor einem Club, als junger, netter, schwuler Junge oder lesbisches Mädchen. Und dann möchte ich mal die sehen, die heute schreien, weil die haben das selber in den Familien. Wir kommen aus allen Familien. Wir werden aus allen Familien rekrutiert. Von arm bis reich, von kultiviert bis geht nicht mehr. Wir sind einfach Teil dieser Welt. Das ist nur eine Form von Liebe. Das ist eine Form von Sehnsucht. Und jede Frau, die sich damit Probleme hat, soll sich überlegen, warum finde ich den Karl-Heinz so gut? Ähnlich ist es auch. Und wenn Männer denken, Mensch, zwei Frauen im Bett, das finde ich interessant, aber wenn die beiden das da, dann muss man sagen, gut, dann mach nicht mit. Aber es ist, wie es ist. Und ich glaube total. Auch, das ist so, das ist gar nicht so kompliziert. Das ist so.
Nein, es könnte alles so leicht sein. Das, also
ja,
es geht
wenn
um
ich
Liebe,
meine eigene Mutter sagst, sehe, meine ja. eigene Mutter, als ich zu der gesagt habe, Mama, ich glaube, ich bin schwul, hat die gesagt, Guido, mach dir bitte keine Sorgen. Hat die gesagt, ich sagte ganz ehrlich, ich würde auch nicht mit einer Frau ins Bett gehen. Das war die Reaktion meiner Mutter. Also da haben wir
das
beide laut
cool.
gelacht. Und das hat die so gemeint. Und, ja, und ich weiß ja. noch, als ich ihr, dann sehe ich meine Eltern und sehe, als ich, weiß nicht, beim Fernsehpreis, haben die mal Bettina Böttinger kennengelernt mit ihrer wunderbaren Frau. Und dann sagt meine Mama, hat sie gesagt, wie kann man so toll, also dass dieses, ich glaube auch, dass das geht, dass es Menschen gibt, die überhaupt, meine Mutter ist auch nicht dafür ausgebildet worden, aber für die ist es ein normales Leben. Die lieben die Menschen und die sagt, die hat sich getränen in den Augen, wenn ich sage, ach, die Bettina hat jetzt geheiratet und so, dann
schön,
freut die
schön.
Sich. Und ich glaube, das ist dieses, einfach dieses Selbstverständnis, das wir haben. Und
schön.
Jetzt zurückzukommen, muss man auch sagen, das ist auch die Verantwortung, die wir selber haben, indem wir auch Teil von Gesellschaft sind und eben kein großes Ding draus machen. Wenn man immer lügt und es immer nicht sagt. Und guck mal, ganz ehrlich, wie lange war ich auch fast allein? Das muss man mal sagen. Sag mir doch mal einen anderen, der so offensiv, also es gibt ein paar, die dann vielleicht noch zwangsgeoutet waren, aber es sind gar nicht so viele. Überleg mal, die wirklich offensiv, entspannt, ohne sagen, ich möchte darüber nicht reden. Das ist sehr privat. Wo ich denke, wenn mich jemand fragt, sind Sie in einer Beziehung? Sind Sie glücklich? Lieben Sie jemanden? Da kann ich doch nicht sagen, ich liebe Roswitha, obwohl ich Roswitha wenn auch mag. Ich finde...
Ganz bei dir, mein Lieber, aber es gibt
das
also...
Gehört
das
sich
wird
nicht.
Aber wird besser. Und ich glaube, auch diese
ja,
Sichtbarkeit
mal,
ist halt
ja.
wichtig. Und ja. da sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir verändern uns ja alle. Das ist was Gutes, finde ich. Nichts bleibt gleich. Alles ist im Fluss. Aber wenn du jetzt mal zurückblickst, gibt es Dinge, die dir heute wichtiger sind als vor 20 Jahren und Dinge, die dir überhaupt nicht mehr so wichtig sind wie vor 20 Jahren, dass sich da so einfach Prioritäten verändern. Ja, aber also ich meine, es gibt ja Menschen,
ja.
die sind immer so im Flow und da verändert sich nicht so viel. Manche drehen ja auch sich komplett im Leben und verändern
ja.
sich sehr stark, so was Vorlieben angeht. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Also da kannst du dich ja für einen Bereich entscheiden. Also das auch vielleicht Dinge, die einem generell wichtig sind. Es muss ja nicht um Essen gehen.
Doch, ich würde gerade sagen, Essen. Das war vor 20 Jahren. Ich, wenn man jung ist, ist ja überhaupt nicht ein Essen. Ich finde, da isst du, wenn du Hunger hast, denkst du dir. Und wenn du älter bist, denkst du, was kaufen wir am Samstag ein? Gehen wir auf den Markt? Was mache ich meinen Freunden? Ich glaube, Essen wird erst interessant, wenn du erstmal sitzt zu Hause. Das ist doch so. Und hast eine Partnerschaft. Weil dann wollen die Leute essen.
Bösen Spruch, Guido, du kennst ihn.
Ja.
Essen ist der Sex des Alters. Das finde ich immer unerhört, ja, wenn, ist, solche, wenn, wenn ja, man sowas
aber
als Älterer
ich glaube,
gesagt bekommt.
Als, ja, aber als junger Mensch denkst du doch nicht, nehme ich das Chateaubriand, mich so, mache ich mir noch ein Bouillabaisse, mache ich, ich meine, wer hätte damals gedacht, dass es mal ein Magazin gibt, was Beef heißt? Ich meine, oder stimmt, dass man überlegt, man kauft sich ein Fleischmagazin, da hätte ich doch gesagt, wie bitte? Ich meine, ich würde mir das nie kaufen. Ne?
Fleischmagazin aber, im anderen Sinne hätte ich mir gekauft, aber nicht so.
Ja, nicht, dass du da denkst, wie kann ich das arme Kotelett da? Ich bin jetzt als Vegetarier, es ist ja noch schwieriger, zu lesen, aber da muss man sagen, das sind so Themen, ich glaube, das kommt alles irgendwie später und das hat sich jetzt auch verändert. Jetzt werden die jungen Menschen schon ganz früh, sind die anders da organisiert. Vielleicht ist es auch ein bisschen, dass ich, was sich für mich verändert, ist diese Sehnsucht nach, dass es erfolgreich wird. Das habe ich so ein bisschen verloren, erstaunlicherweise. Ja, dass
du bist
ich jetzt
ja
denke,
immer erfolgreich, das ist ja das Schreckliche.
Nein, das bin ich auch nicht. Nein,
mein Lieber, oder?
Nein. Ich mache auch mal Sachen, die, entwerfe auch mal ein Teil, was da nicht so gut läuft. Oder mache eine Sendung, okay, die ich gut finde und dann läuft die so okay und die Quoten sind nicht so und ich hätte es gern weitergemacht und so. Klar. Das gibt's schon auch. Also ich bin jetzt auch nicht frei davon und so. Oder ich habe schon viele, viele schöne Momente. Aber ich würde sagen, es ist so, im Privaten habe ich Veränderungen erlebt, dass ich mit etwas weniger Menschen, dass ich etwas scheuer werde, vielleicht etwas
selektiver, die Menschen sich sorgfältiger noch
immer mehr Hunde und immer weniger Menschen. Und dass ich so, sagen wir mal so, ich kann nicht mehr plated. Früher konnte ich so, ich bin ja so Silberfan. Früher, ich kenne ja jede Punze auswendig schon als Kind und ich kann mit 100er Auflage, kriegst du mich nicht mehr. Denke ich mir, 90er Auflage, wenn es aus, ist mir egal. Ich nimm's nicht. Also dieses, ich mag wieder wenig und gut und echt. Und das ist vielleicht, das hat sich verändert. So ein Qualitätsgefühl oder das ist aber auch halt mit dem Alter vielleicht zusammen. Jetzt bin ich sehr design- und kunstaffin. Diese tiefe Verbindung zu Wohnen, zu Garten, zu Architektur, zu so, das ist natürlich, da habe ich viel feinstofflicher geworden. Merke jetzt, dass ich da viel sicherer gehe, als ich das früher hatte oder so. Das hat mit Erfahrung zu tun. Erst schmeiß ich den ganzen anderen Scheiß nicht raus. Aber manchmal denke ich so, ach komm, ich kaufe mir jetzt keine Lithografie von Liebermann mehr, dann lasse ich es einfach so. Ne? Also dann denke ich, ich kann mir jetzt gerne Zeichnung kaufen, dann denke ich, scheißegal, dann hole ich mir das jetzt. Also das sind so Sachen, wo ich denke, ich bin ja eh durchlaufender Posten. Wenn man Kunst kauft, weiß man ja, okay, das ist jetzt. Aber das sind so Sachen. Kunst hat eine Freundin von mir gesagt, die hat Leo Rauch früher gesammelt, ganz früh schon jung. Und die hat gesagt, Guido, ich habe mit allen Leuten, wo ich ein Kunstwerk kaufe, habe ich mit denen geschlafen, hat die gesagt. Das habe ich immer gemacht. Und jetzt ist sie um die 80 und die hat zu mir gesagt, Guido, ich wollte mir jetzt nochmal Leo Rauch kaufen. Ich will mit dem mal vererben, weil ich Leo Rauch eigentlich sehr gern mag. Dann hat die zu mir gesagt, Guido, du erbst ja eines Tages. Aber ich sagte die ganze Zeit, jetzt wollte ich ein Bild für den kaufen, für eine Million, hat die gesagt, die hat ganz viel Geld, ganz süß ist die. Die meinte, das sagt er zu mir, ich schlafe nicht mit Ihnen. Hat die gesagt, ich kaufe doch kein Bild, wenn ich mit Ihnen schlafen kann. Da dachte ich so, das ist so ein Beispiel irgendwie, wo du gerade fragst, wie Leute. Ja. Da dachte ich, wie bist du ein zauberhafter Mensch, meine liebe Fuschi, dass du immer die gleiche geblieben bist, so mit 80. Und die sagt, diese ganzen alten Leute, Guido, die gehen mir wahnsinnig auf den Sender. Und die ist selber schon irgendwie 80 und hoch die Tassen. Und ich glaube, das habe ich im Leben gelernt, dass ich sie so lasse, wie sie sind, auch ein bisschen, weil dann machen sie am meisten Spaß. Und das hätte ich früher, habe ich das Gefühl gehabt, ich will die noch ein bisschen verändern. Das mache ich nicht. Das ist auch der Garant für Liebe. Auch mit Frank, ich lasse das total. Ich habe das auch mal probiert, früher mal, aber ich mache das nicht. Und seitdem ist es immer eigentlich perfekt, aber wir werden jetzt auch gut zusammen älter, weil ich das schätze, dass der sich so vehement gesträubt hat, von mir einen Rat anzunehmen, dass er das nach wie vor so macht. Das finde ich gut. Und das ist vielleicht das Geheimnis und die Antwort auf die Frage.
Ich schätze mal, dass Frank eine deiner größten Kraftquellen ist. Hast du noch andere, die du mir nennen kannst, wo du sagst, das baut dich auf, da tankst du auf, obwohl du es ja gar nicht brauchst. Du sagst ja selber, du bist so im Fluss, du liebst das, was du tust, du bist preußisch, du bist immer irgendwie auf dem Punkt. Aber wo tankst du auf? Was gibt dir Energie, außer deinem Mann?
Früher habe ich immer gesagt, Frank, die Mode, die Kunst und Jesus, habe ich früher immer gesagt. Und ich würde sagen, es verändert sich immer wieder. für mich ist es natürlich Frank ganz viel. Was wäre jetzt auch bescheuert zu sagen, alles, was ich bin, ist er. Er ist mein gutes Add-on. Er ist das Beste, was mir passiert ist. Ich habe in meinem Garten, das bist du, ich habe so viele Menschen getroffen. Ich habe noch nie einen getroffen. Ich bin ja so Fan von Frank. Das ist ja das Irre. Ich könnte ja den Fanclub aufmachen. Ich sage es ihm natürlich nicht. Aber ich bin, oft geht der Mann.
Dann darf er diese Folge mir, nicht hören.
Nee, der guckt das eh nicht. Da denke ich mir, der guckt dir nie, was ich mache. Ich sage, hast du das schon mal gesehen? Guido, schalt doch bitte um, sagt er. Jetzt sei doch nicht so, du musst dich ja noch angucken. Du hast es doch gemacht. Da gehe ich, Frank, bitte einmal die Sendung. Also der ist da völlig oder da ist der ganz weit weg.
Komplett raus, witzig.
Ja, der, oder der sagt, was soll das denn so? Das, oder lass das doch mal, sagt er dann. Aber nee, ich bin großer, großer Fan und ich glaube auch, dass ich, er ist so mein Vorbild, so mein Role Model in vielen Momenten, weil er so frei ist und so kultiviert und so alles in sich trägt und so weise ist, gescheit und so bescheiden dabei. Immer besser weiß manchmal als die anderen und trotzdem nie korrigiert. Das könnte ich zum Beispiel auch nicht. Also das ist so ein wichtiges Ding. Und ich glaube, über die Jahre habe ich so aus meinem Umfeld dieses, ich wohne so gern, mein Zuhause, mein Garten, das wird immer größer als Nest, aber ich kann gut in Häusern leben und ich bin sehr gern mit Menschen close, das kann ich sehr, sehr gut. Ich fühle mich immer noch wohl mit Leuten. Und es ist halt so, ich muss wirklich sagen, ich bin auch jemand, der aus Kunst, das so platt, wie es das anhört, wenn die sagen, ja, wo ist die Inspiration? Es ist wirklich so, ich kann mich so begeistern für Höchstleistung von Menschen, kannst du mich total mit. Also ich kenne viele. Alle Städte von oben. Ja. Ich in Berlin zum Beispiel, ich habe da 15 Jahre gelebt. Ich sage dir, ich kenne fast jeden Einschuss in jeder Fassade, in der Stadt, wo sie noch sind, weil ich hochgucke, weil ich in den Stau stehe. Ich gucke immer hoch, gucke mir alles an. Ich weiß genau, wo Voluten sind, wo noch ein halber Engel weggeschossen wurde, nicht restauriert. Ich kenne die Bausünden jeder Stadt. Das ist auch in Hamburg, fange ich schon an. Also dieses, ich nehme das eben mit einer großen Liebe auf und einer großen Begeisterung. Und das ist vielleicht mein, das merke ich immer mehr. Ich kann mich so verlieren in Still Lives. Und schön. Das hat mir also Karl Lagerfeld mal gesagt.
Viele,
der hat
viele
gesagt,
Dinge, die
dich das hat der Karl mal zu mir gesagt. Er hat gesagt, Guido, wie Sie gucken können. Und das ist auch so, weil ich so begeistert gucken kann. Und das hat auch mal, glaube ich, mal Lena Gerke zu mir gesagt, beim Supertalent. Da haben wir in der Jury gesessen. Und da war es so, dass die Lena immer sagte, Guido, hat die Nachbarin immer gesagt, also Guido, ich ganz ehrlich, wenn man natürlich eine guckt, wie kann man so begeistert gucken, wenn da so ein Opa auf einer Flöte spielt? Aber das ist so, ich kann mich so scharf stellen darauf.
Ja, und wie du auch gesagt hast, dass diese Liebe auch zu Menschen, ne, das hört man ja auch wieder raus, dass du einfach, also das ist ja auch eine Liebe zu Menschen, dass Menschen was Tolles erschaffen, dass sie Dinge bauen, ja. Bilder malen, ne, also Kunstwerke erschaffen, großartig. Dass man das einfach liebt. Ja. Was ist für dich der Schlüssel für ein zufriedenes Leben? Ich glaube, du hast schon viel dazu gesagt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Also gibt es da so
oben eine wach, unten dicht, sag ich einmal.
Wie? Was noch?
Oben wach, unten dicht. Ich würde sagen, das bringt es auf den Punkt, dass man das noch dabei ist. Ja, und unten ja. gesund und so. Nein, das ist der Schlüssel ist, ich glaube, es gibt, jetzt will ich nicht mehr in Zitaten sprechen, das ist ja auch, wenn man älter wird, aber es gibt ja so viel Gescheites. Ja, aber ich glaube einfach, dass es so ist. Es gibt ja Dinge, wo ich glaube, das ist so, man muss schon gucken, dass man bei sich ist. Das hört sich auch immer so schön. Das hat der mal einen YouTuber gefragt, den YouTuber, was machen Sie heute Nachmittag? Und hat er gesagt, wissen Sie was, heute Nachmittag werde ich mich mal besuchen, mal gucken, ob ich zu Hause bin. Und das fand ich ein gutes Ding. Das denke ich oft, man muss gucken in Situationen, dass man da ist, damit man es auch genießen kann. Und damit das nicht nur einem vorbeirauscht. Da muss ich mich auch manchmal trainieren und sagen, mir passiert auch so viel Gutes, treffe so viele interessante Menschen. Aber dann gibt es wieder Phasen, wo man spürt, dass man ganz mit wenig, also ich hatte das letzten Sommer so, ich hatte so einen Sommer mit meiner lieben Michelle Hunziker. Mit Michelle hatte ich so, wir haben so ein Programm zusammen gemacht und wir waren dann so in dieser Corona-Zeit in Köln und sind die ganzen Monat waren wir immer zusammen. Wir sind immer nach Holland gefahren und haben immer mit dem Auto durch die Gegend und wir waren so, wir haben uns richtig frei gefahren und ich glaube, da habe ich so eine Seele getroffen, wo ich dachte, das war wie so eine, wir waren wie so Kinder, die so unterwegs waren. Und ich glaube, da habe ich was gelernt in dieser ganzen Phase. Da habe ich so gedacht, die ist ja auch so schön und so liebenswert und so am Boden. Und da dachte ich immer, was bist du für ein feiner Mensch?
Die hat eine reine Seele, finde ich. Ich habe sie ja auch schon erleben dürfen. Ich glaube, und das ist auch so authentisch. Sie ist einfach eine Seele, ein guter Mensch einfach.
Und dann heiratet die noch Trussaldi. Ich habe gesagt, Michelle, dein Leben, die Mutter, die Kinder, der Hund, alles perfekt. Und das ist so. Und ich habe da gelernt, und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, auch die Antwort auf diese Frage. Dass man muss sich freuen, dass man da ist. Und das kann die und das kann ich auch.
Die Dankbarkeit meinst du auch, ne? Die Dankbarkeit für alles, was
wir haben. Und wir beiden zusammen, ey, das ist fast zu viel gewesen. Das ist fast zu viel. Wir haben unterwegs, ich habe gedacht, gleich geht in den Kirchen das Licht an. Also wir haben so eine, und dann hat die ja so viele Fans in Italien und ich ja durch die Deutschen. Und wir kamen, die Leute sind immer auf uns zu. Und wir sind da durch und dachte ich mir, Michelle, die macht das genauso wie ich. Wir sind uns wirklich, wir sind Twins. Und
also
das ist
Verwandte
es.
Auch. Also
und
das habt ihr euch da gut ergänzt.
Ja, und ich sage das nur, weil ich glaube, jetzt kommt's, weil das nicht ich bin, sondern dass ich das, was ich vielleicht an mir selber manchmal ein bisschen schätze, in dem Nächsten gesehen habe. Weißt du was, das ist auch Demut dann, dieses zu denken, man ist schon, man muss sich auch irgendwie okay finden, sonst kommst du ja auch nicht durch. Aber das ist schön, ein Gegenüber zu haben und das triffst du immer wieder. Das wirst immer wieder Menschen treffen, die auch die exponiert sind, die dir so kleben bleiben, weil die was haben. Und das ist die einzige Aufgabe des Lebens. Du lernst an denen, die dir der Hand reichen und wo man sich selber wiederfindet und denkt, das ist irgendwie auch schön an mir und dass wir das haben. Ich finde, Freundschaft, das ist Freundschaft und das ist Liebe und das ist Zuverlässigkeit und das ist Vertrauen und Zuversicht.
Eigentlich so simple Dinge, aber die viele erreichen möchten, aber ein Leben lang teilweise suchen. Lieber Guido, die vergangenen 12 Monate waren für uns alle eine große Herausforderung. Da würde ich gern von dir wissen, wie du es geschafft hast, denn ich glaube, wir alle hatten immer mal Momente, wo wir trotz positiver Selbstkonditionierung einfach am Limit waren und merkten, dass das ist uns jetzt irgendwie alles emotional zu anstrengend. Wie hast du dich dann selbst auf ja wieder positive Gedanken getrimmt? Oder sagst du jetzt, es war eigentlich nie so, ich habe das nicht an mich rangelassen, habe versucht, das wirklich, ne, also dass das mein Seelenfrieden da nicht so belastet wird durch diesen ganzen Wahnsinn, der sich ja so abspielt auf der Welt, in Deutschland, überall.
Also ich würde sagen, es hat für mich so eine Situation gehabt, dass ich zum ersten Mal dachte, ich kann ja hinreisen, wo ich will und ich kann dem gar nicht entfliehen. Also weil das so global war. Das war wie so, als Lady Diana starb.
Ja, genau. Also da war
ich in London und bin dann am nächsten Tag nach Paris, weil ich zum Arbeiten musste und eine Freundin holt mich ab und wir fahren durch den Porte unten, wo es dann passiert ist. Und ich dachte, dass die ganze Welt ist gerade im Wahn und so. Und so ist es ein bisschen. Dieses Globale, das fand ich sehr irre, dass ich denke, keiner kommt darauf, wir sitzen alle in einem Boot. Manche haben ja auch, ich hatte so reiche Freunde, die sagten, wir gehen auf unser Boot, genau, und gehen nicht mehr runter.
Wir gehen auf
und
eine Privatinsel.
Ja, da habe ich gesagt, ihr habt doch eine Meise, wir können doch nicht der Welt entfliehen. Das ist jetzt auch Zeit und dass wir alle zusammenhalten. Ich hätte natürlich nicht gedacht, dass das so lange geht. Nein, das ist schon mal wirklich eins. Das Zweite ist, ich habe gedacht, dass wir in Deutschland das schneller organisiert kriegen. Da war ich auch mir ganz sicher. Also nichts gegen Frau Spahn, aber ich habe gedacht, das muss doch irgendwie machbar sein. Ich habe ja schon, weißt du, was ich schon am Anfang gesagt habe? Ich sagte, vor einem Jahr habe ich schon gesagt, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten so, das wird ja in Israel jetzt gemacht, das war wirklich Vordenker. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich würde das so machen. Ich würde auf dem Privatchannel ARD, ZDF, würde ich jeden Tag, halben Tag lang Infos bringen, dass jeder weiß, wie es läuft oder auch im Netz. Dann würde ich halt Drive-In machen. Du fährst mit jedem vorbei, der kann. Oma, Mutter, Tante, alle im Auto, kriegen dann die Fixe. Dann fährst du auf so einen Parkplatz, so einen großen, wo die Bands auftreten. Alle die Kulturschaffenden, alle die unbedingt singen wollen, tanzen wollen, ein paar Moden schauen, kann ja alles passieren. Du hast dann sozusagen immer wechselndes Publikum. Die Leute haben was zu tun, kriegen dann vom Staat ein bisschen Geld dafür. Du hast Entertainment, siehst dann vielleicht, keine Ahnung, Lena Meyer-Landrut, die dann vielleicht ein Konzert gibt oder keine Ahnung, oder Nena tritt auf. Ja, oder vielleicht sogar Xevender, du, der denkt, okay, vielleicht gibt es ja doch. Ich weiß es nicht. Also, dass alle kommen und du hättest dann sozusagen ein Massending. Das war meine, ich habe gedacht, da geht das doch ganz schnell. Ich dachte, wenn die erstmal anfangen, dich anzuschreiben. Und das hätte ich nicht gedacht. Das ist vielleicht das Ding. Dieses etwas, dass ich so ein bisschen das Vertrauen verloren habe. Nicht, dass die nicht gut reagiert haben. Das glaube ich schon auch. Und ich bin gehöre immer noch zu denen, die sagen, ich bin auch dabei, weil ich auch euch unterstützen will. Und ich bin mir auch sicher, dass ich später dafür nochmal extra zahlen werde. Das habe ich jetzt schon gehört. Der Solidaritätsbeitrag wird ja erhalten bleiben für die Besserverdienenden. Und das heißt ja auch dann, dass dann irgendwann, ich bin immer dabei, alles gern. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das Glück hatte, dass durch meine Arbeit, dass ich ja so viel zu Hause auch arbeiten muss und mache, dass ich dadurch keine Veränderung hatte. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass meine Welt, wenn ich jetzt nicht bald wieder ausbreche, dann kuschle ich mich so ein in mein schönes Leben, dass ich nicht wieder rauskomme, habe ich gedacht. Dass ich nicht, also jetzt habe ich das Glück, dass ich auch eine Baustelle parallel hatte, wo ich dann halt gestalten konnte. Der Garten, es war ja auch Sommer dann und so. Das hätte ich auch nie gedacht, dass es weiterging. Ich konnte bis eingeschränkt drehen. Und das waren so Momente. Aber ich würde sagen, dass ich das Beste für mich draus gemacht habe, weil ich habe ja wie so ein Krötenweibchen an Frank gehangen. Kennst du nicht so Kröten, die so immer aufeinander hängen, wo die Mama denkt, dass der Partner ertrinkt im Wasser? Und so war ich. Frank hat gesagt, Guido, kannst du dir irgendwie, ich würde mich ja liebst auf den Rücken schnallen und bin mit ihm so mitgelaufen. Und das war auch schön, dass wir nach 35 Jahren.
Du hattest ja vorhin auch schon angehört, dieses Reisen hat dich eher angestrengt, weil du ja wahnsinnig viel auch pendeln musstest. Ich höre raus, wenn du deine Arbeit auch von Hamburg aus, von Sylt aus machen könntest oder von Mallorca, das wäre für dich fein. Der Kraftpol ist halt dein Mann, das Haus, der Garten, die schönen Dinge. Du müsstest gar nicht reisen. Also dieses nicht mehr ewig reisen können, das vermisst du gar nicht. Oder wie Bist du da ambivalent oder was?
Ich bin ganz ehrlich, das ist, wenn ich das jetzt hier sage, aber das ist ja so, ich bin ja so viel gereist. Ich meine, durch meinen Job schon. Ich bin da wie so eine Wanderhure. Also ich bin ja durch die ganze Welt. Ich glaube, es gibt ja kaum ein Kontinent, wo wir überall waren. Was meinst du, was ich gereist bin früher von Ibiza? Ich bin da komplett von auf dem Landweg durch Afghanistan nach Indien. Ich war in den ganzen Ländern, wo du heute fahrst. Ich meine, was, ich habe da in den arabischen Ländern, was habe ich da eine gute Zeit gehabt? Wir sind durch den Jemen durch mit dem Bus, da gab es noch keine Entführung. Ich war in Northern Africa, wir waren in Südamerika, wir sind sogar schon mal von Australien zurück mit Schiffen irgendwie immer weiter bis wieder irgendwie im Suezkanal. Also ich habe wirklich so viele, auch die ganzen Länder und immer wieder Paris, aber Skandinavien.
Du hast das alles mitgenommen. Also du hast das mitgenommen.
Ich habe das genossen. Aber
das ist ja so, dass alles im Leben seine Zeit. Da würdest du sagen, dass du jetzt dann auch ruhiger wirst und jetzt auch nicht so ein Problem hast, wenn du eben nur, ich meine, das ist ja auch natürlich ein Privileg. Ihr habt ein tolles Haus auf Sylt, ihr seid in Berlin, in Hamburg, ihr seid ja umgezogen. Also jetzt ist Hamburg deine Homebase. Du bist doch nicht in Berlin, da war so ein kleiner Aussetzer. Du hast ja einfach auch so noch ein schönes Leben. Insofern, aber ich hatte so rausgehört, dass du da inzwischen das auch genießen kannst, eben nicht ständig on the road zu sein, von A nach B.
Ja, also ich bin sehr viel gereist und auch natürlich viel gefahren mit dem Fahrer, weil ich es sonst auch nicht geschafft hätte durch die Unternehmung und so. Ja. Ich habe es echt gemacht und ich habe so das Gefühl, das war auch gut so und das war schön, das ist ein Geschenk, das war auch die Zeit. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, aber meine Ökobilanz ist schon lange viel, viel besser, weil ich gemerkt habe, ich muss mich entschleunigen. Ich hatte aber fast mal einen sehr schweren Autounfall. Es ist Gott sei Dank gut gegangen. Das Auto hat mich gerettet und mein lieber Fahrer. Und dann wusste ich in der Nacht auch, okay, jetzt ist vorbei. Ich werde nicht mehr so viel reisen. Ich ziehe nach Hamburg. So kam das ja. Und dass ich dann dachte, dann bin ich in der Nähe. Jetzt habe ich Spanien ja aufgegeben. Das war eigentlich auch fast eine weise Entscheidung.
Stimmt,
vor
Mallorca
Corona.
Ist ja auch, das ist ja gar nicht mehr.
Sehr an meinem Haus gehangen. Ich habe nur noch Sylt, also nur noch. Also,
nur noch
Kilo. Nein, aber das ist, wenn man, ich hatte schon viele Plätze noch, wo ich immer noch Büros hatte. Und ich habe ja meine Wohnung nie aufgegeben. Das darf man leider auch nicht sagen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich mal zurückgehe, das ist das Flüchtlingsding. Und ich hatte, als ich die jetzt alle weggegeben habe, da kamen die ganzen Möbel. Ich dachte mir, ach du Scheiße, wie viel Zeug. Aber nein, ich muss fast sagen, dass ich, glaube ich, selten in meinem Leben so glücklich war mit der Situation. Ich liebe Hamburg. Ich gehöre hier so wahnsinnig hin, dass ich manchmal Angst kriege, dass ich denke, auch Frank, der sieht so aus, als wenn der hier schon immer war. Ich sage, Frank, außer wenn du jemals eine Curry kam, eine Korthose trägst, sage ich, dann muss ich mich trennen. Also, und so eine Burberry-Jacke anhat. Aber ansonsten finde ich, ich bin kurz vor Perlenkette. Ich bin sehr glücklich und ich bin, Leute so nett auch. Ne? Können nur nicht Auto fahren, können nicht parken hier. Ich finde, Hamburg ist so schön, aber was haben die hier für einen Verkehr? Können die nicht mal vernünftig jemanden einsetzen, der es kann? Die parken hier wie die Geisteskranken, reißen immer die Straße auf, verstehe ich nicht. Oder Straßen, wo du halben Tag reinfährst und halben Tag nicht. Wer hat sich denn das ausgedacht? Mal kein grüner Pfeil, da wird Berlin überhaupt nicht funktionieren. Also ich könnte hier, man müsste mal ein halbes Jahr mal kurz groß reinmachen.
Kann nur besser werden.
Es wird nicht besser. Die Elbchaussee wird umgebaut.
Ja,
sieben Jahre. Frank hat zu mir gesagt, Guido, wenn die fertig sind, wenn das läuft wie im Flughafen, dann kann ich meinen Führerschein abgeben, hat Frank gesagt. Das fand ich auch sehr gut.
Sehr gelacht. Ein Lebensmotto, ein Lebenscredo, das dich durch dein bisheriges Leben super getragen hat.
Oben wach, unten dicht. Das ist
also das ist weiterhin, wird zusammen.
Ja, das ist mein Motto. Das heißt eigentlich ja nur, dass man probiert, lebendig zu bleiben, so, dass man das genießt, dass
Neugierde,
man wach ist, neugierig, dass man liest und aufnimmt und Begeisterung für andere auch hat und sich Dinge anguckt, die andere toll machen, dann ist das eigene Schaffen auch guter, besser einzusortieren. Und das andere hat eben zu tun mit dieser Körperlichkeit, das zu mögen, was einem ist, dass man dankbar ist, dass man alles, das funktioniert. Ich meine, sobald du krank bist, und wir können doch viele Menschen auch jetzt in der, verlieren so viele Menschen, guck mal, wie viele Menschen gestorben sind an so einer beschissenen Krankheit und wie viele Leute auch immer wieder weiter sterben. Ich meine, ich bin ja auch groß aktiv in der DKMS und weiß auch, was da passiert. Das ist bei mir ja keine Worthülse oder auch in der Deutschen Schlaganfallhilfe. Das ist ja nicht, dass ich sage, ich mache das mal eben, ich bin da ja richtig im Einsatz oder Herzenswünsche, ich mache das, ich meine das ernst. Und da sehe ich doch, wie viele Menschen, was meinst du, wie viele Menschen ich schon hatte, die nach den Sendungen bei mir stehen und die den Herzenswunsch haben, sich einmal mit mir zu treffen, wo ich nicht sagen kann, das wird wieder gut, weil die sterben werden. Junge Menschen. Und ich sage dir, das ist dieses unten dicht, das meine ich damit einfach, Da muss man muss echt glücklich sein, dass man gesund ist. Und deswegen finde ich auch, wenn Leute brutal sind oder häusliche Gewalt, was ich ja mit Natalia gerade mache, mit Sicherheim, dass Menschen zu Hause sind und werden von ihrem Partner fast totgeschlagen in jedem Tag, werden in Deutschland fast eine Frau totgeschlagen von ihrem Mann oder die Leute schlagen ihre Kinder tot oder so verletzen die so sehr, dass sie in Kliniken sind. Wenn du die Zahlen siehst, kriegst du Angst. Und das meine ich, dieses Respekt vor dem Leben. Das meine ich alles mit unten dicht. Das ist dieses Dankbarsein, dass das funktioniert. Und wenn das mal nicht geht, hab doch mal eine Erkältung oder im schlimmsten Falle jetzt wie Corona. Hm. Wie Horror das ist, was für eine Angst Leute haben. Und das, finde ich, ist das Wichtigste gerade. Das haben ja alle jetzt auch geschnallt, dass sie zusammenhalten müssen, dass sie aufeinander aufpassen, auf sich selber aufpassen und dass sie sich irgendwie schützen und trotzdem, dass sie weiter sich informieren und wach bleiben, weil nur so kann unsere Welt weiter funktionieren. Weil die braucht uns nicht, die Welt braucht uns nicht, ne?
Das ist nochmal ein anderes Thema. Klar, ne? Wir sind ja für die Welt leider dann auch manchmal eine Art Virus, muss man sagen. Also die Menschen benehmen sich ja dann doch leider sehr
aber Mama,
raubtiermäßig.
Ich auch,
ne?
Ja, aber Mama, denke ich auch, jetzt habe ich es ja so, dass ich gerade erfahren habe, das ist, glaube ich, jetzt, haben die nicht aus Dubai oder aus dem Katar, die haben doch jetzt einen Satelliten auf den Mars geschickt. Dachte ich, guck mal, so weit ist es schon, dass die jetzt schon gelandet sind. Und ich habe immer noch kein Netz, wenn ich zwischen Berlin und Hamburg fahre. Da frage ich mich, sag mal, geht das denn? Ich meine, oder?
Nein, also das kriegen sie, glaube ich, in diese sind wir auch nicht mehr hin, aber da die Hoffnung stirbt zuletzt mal lieber. Ja. Ich wünsche dir für das neue Projekt Guidos Deko Queen ganz viel Erfolg,
Dankeschön.
Auch für alles weitere, was du tust. Weiterhin eine tolle Zeit, was immer du machst, eine tolle Zeit in Hamburg. Kann dir nur alles Glück der Welt wünschen, Guido. Du bist ein toller Mann. Ich bin weiterhin Team Guido. Ich finde dich super.
Ganz bin ich nur Ricky Martin, genau. Unser Mann wartet auf uns.
Ich alles danke Liebe, dir Alex. Und bis ganz bald, mein Lieber.
Bleib schön gesund. Tschüss,
danke.
Alles Liebe.
Ciao, tschüss.
Ciao, danke. Tschüss.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.